Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
International. Eine Sendung von Werner van Gent.
Istanbul, so kennt man die Stadt am Bosporus. Ihre Silhouette wird bestimmt von der Hagia Sophia, von einem halben Dutzend wunderschöner Moscheen, vom Topkapi-Palast der Sultane des Osmanischen Weltreiches. Auf dem Wasser unzählige Motorboote und Fähren, welche die zwei Kontinente verbinden, Asien und Europa, eine majestätische Stadt. Gleich hinter der Yeni Cami, im Gassengewimmel von Tahtakale, werden Fische feilgeboten. Fang frisch, das ruft der Verkäufer. Jeder Kunde kann sich selber überzeugen. Es riecht nach Gewürzen, Kräutern und frisch geröstetem Kaffee. Im Marktabschnitt gleich nebenan werden Töpfe und Pfannen verkauft. Geschirr, Decken, Kleider, Schuhe, alles, was man im Haushalt braucht. Tahtakale, dieser Basar war jahrhundertelang das wirtschaftliche Herz Istanbuls, ja, des gesamten Osmanischen Reiches. Und angesichts des dichten Gedränges könnte man glauben, dass dies auch heute noch so sei. Doch die Moderne rückt näher. Neben den alten Brücken über das Goldene Horn wird gerade an einer futuristischen Brücke für die S-Bahn gebaut, die, nachdem sie das Goldene Horn überquert hat, in die Erde verschwinden soll, um erst in Asien wieder aufzutauchen. Ein alter Traum, die Verbindung beider Stadthälften und damit beider Kontinente durch einen Tunnel, technisch gesehen ein verwegenes Projekt, ungleich viel komplizierter jedenfalls als die zwei bereits existierenden Bosporusbrücken. Die UNESCO hat aber Einspruch erhoben. Soll die alte Silhouette Istanbuls von der geplanten futuristischen Brücke gestört werden, dann will sie der Stadt das Prädikat Weltkulturerbe aberkennen. Ärgerlich für die Partei der Stadtregierung, die islamistische AKP von Ministerpräsident Erdogan, der auf Biegen und Brechen beweisen will, er und nur er verkörpere die Moderne. Noch kommt die Metrolinie nur bis zum Stadtteil Şişhane. Doch bereits dort stellt die Moderne die Benutzer der U-Bahn vor eine ernsthafte Prüfung.
İşleminiz yapılıyor. Lütfen bir kartınızı yaklaştırınız. Kart yüklemeniz gerçekleşti.
Die Billetverkäufe sind allesamt durch Automaten ersetzt worden. Verstört stehen einige Leute herum, hören die Automatenstimme Befehle erteilen, die sie offenkundig nicht ausführen können. Auch wenn die Billetautomaten der Metro viele Passagiere überfordern, die moderne Metrolinie hat das Verkehrschaos in Istanbul ein wenig gelindert und die Reisezeiten verkürzt. Statt wie früher mit dem Auto rund anderthalb Stunden dauert die Fahrt von Şişhane ins moderne Geschäftsviertel Maslak heute weniger als ein Drittel. Der Kontrast zwischen dem alten Bazarviertel Tahtakale und der neuen Stadt am anderen Ende der Metrolinie könnte schärfer kaum sein. Hier schießen die Wolkenkratzer förmlich in die Luft. 230 Meter, das höchste Gebäude bis heute, höhere sind geplant. Und überall Shopping-Malls mit atemberaubender Architektur und Namen wie Canyon oder Saphir. Staunend stehen jeden Tag Hunderte von Besuchern auf der Aussichtsplattform des Saphirs und genießen ein überwältigendes Panorama. Vom Eingang des Bosporus am Schwarzen Meer bis zur Mündung ins Marmara-Meer liegt einem die Stadt mit ihren 17 Millionen Einwohnern zu Füßen. Und wer will, kann sich im 62. Stockwerk eine Musterwohnung ansehen. 720 Quadratmeter groß ist sie, voll klimatisiert. Wer 9 Millionen Euro hinblättert, darf im 5. Stockwerk die Minigolfanlage und darunter das Schwimmbad mitbenutzen. Größe und Wohlstand, Dies ist die Moderne, welche Ministerpräsident Erdogan dem Land verspricht und auf die er stolz ist. Eine islamistische Regierung? Mit dem alten romantischen Basar in Tahtakale will die Führung der Regierungspartei AKP jedenfalls nicht identifiziert werden. Das glaubt der Wirtschaftsprofessor Cengiz Aktar.
They are not only modernists, they are super modernists. I mean, they are, these guys love, you know.
Diese Leute sind nicht nur modern, sie sind ultramodern. Diese Leute lieben gigantische Gebäude, sie lieben Autobahnen, sie lieben Beton, Autos, alles was neu ist. Das hat nicht unbedingt mit einem Islam zu tun, wie ihn sich viele Leute vorstellen. Einem Islam, den ich übrigens gerne habe, weil er sich mehr an geistigen Werten orientiert als an materiellen. Diese Leute hier sind ganz anders. Sie reden über Zahlen, über Statistiken, sie reden über neue Straßen, über neue Städte, ja sogar über einen neuen Bosporus. Tatsächlich hat Ministerpräsident Tayyip Erdogan im Wahlkampf angekündigt, parallel zum Bosporus westlich von Istanbul einen Kanal graben zu wollen, der dann den gesamten Tankerverkehr zwischen dem Schwarzen Meer und dem Marmara-Meer übernehmen soll. Ein Milliardenprojekt mit gigantischen Kosten und verheerenden Folgen für die Umwelt. Im Wahlkampf kommt es aber darauf offenbar nicht an. Wenn Erdogan auftritt, wie hier in der anatolischen Stadt Kayseri, dann lässt er keine Zweifel daran aufkommen, dass die AKP mit dem wirtschaftlichen Fortschritt des Landes gleichzusetzen ist. Kayseri ist die eigentliche Heimat der AKP. Von hier stammt Staatspräsident Abdullah Gül. Hier haust das sogenannte grüne Kapital. So nannte die türkische Generalität die gläubigen und zugleich sehr geschäftstüchtigen Unternehmer aus Anatolien. Das war als Abschreckung gedacht. Traditionell waren Unternehmer in der Türkei westlich und weltlich orientiert. Sie wohnten in Istanbul, Izmir oder Ankara und waren auch im internationalen Jet-Set zu Hause. Anatolien war dagegen der Inbegriff der Rückständigkeit. Inzwischen tragen die Unternehmer aus der Provinz das Prädikat grünes Kapital gerne. Sie stellen eine neue und selbstbewusste Wirtschaftsgruppe dar. Islam und Geschäft stehen für sie in keinem Widerspruch. Man kann auch sagen, die AKP hat Anatolien salonfähig gemacht und steht für den wirtschaftlichen Erfolg der Provinz und damit für den Erfolg der gesamten türkischen Wirtschaft. Deshalb hört man in Kayseri die Botschaft Erdogans gerne.
Devletin borçlanma faizi neydi biliyor musunuz? %63.
Wisst ihr, wie hoch die Zinsen waren, welche der Staat früher auf den internationalen Finanzmärkten zahlen musste? 63%. Aus wessen Taschen kam das Geld? Aus den Taschen meiner Brüder und Schwestern in Kayseri. Wisst ihr, wie hoch die Zinssätze jetzt sind? 7%. Und in wessen Taschen bleibt die Differenz von 56%? In den Taschen meiner Mitbürger. In den Taschen von Schwester Ayşe und Schwester Fatma. Das überzeugt die anwesenden Anhänger der AKP. Dass die Türkei unter der Regierung Erdogan auf den internationalen Finanzmärkten kreditwürdig geworden ist, hat die Wirtschaft beflügelt. Mit Wachstumsraten von rund 7% jährlich. Auch von der internationalen Finanzkrise hat sich die Türkei überdurchschnittlich schnell erholt. Ihre Wirtschaft wuchs im vergangenen Jahr sogar um über 10%. Nur in China war das Wachstum noch größer. Dies liegt nicht nur an den Exporten der traditionell konkurrenzfähigen türkischen Textilindustrie. Auch internationale Konzerne haben die Türkei als Produktionsstandort entdeckt. So lassen zum Beispiel der Maschinenbauer Siemens oder Autokonzerne wie Toyota, Daimler-Benz oder General Motors in der Türkei produzieren. Noch wichtiger aber, sagt Professor Aktar, sei der türkische Binnenkonsum. Die Türken sind daran, die Konsumgesellschaft zu entdecken. Sie geben jeden Rappen, den sie verdienen, sofort aus. Um diese Form der Konsumwirtschaft zu finanzieren, braucht die Türkei Hot Money. Die Türkei zieht Geld an. Das wiederum macht die Währung stark und Importe billig. Was boomt, sind die Importe. Der Mehrwert, der dabei generiert wird, ist allerdings sehr, sehr niedrig. Es sind vor allem ausländische Investoren, die in den Aufbau der türkischen Produktion investieren. Vielfach handelt es sich dabei um das sogenannte Hot Money, um spekulatives Geld, das aber sofort abfließt, sobald die Gewinne zurückgehen. Der türkische Wirtschaftsboom steht damit auf tönernen Füßen. Doch solange er andauert, muss Premier Erdogan um seine Popularität nicht bangen. Dazu kommt, dass die Türkei auch auf der internationalen Bühne längst nicht mehr als der sogenannte kranke Mann am Bosporus wahrgenommen wird, sondern zunehmend als wichtiger Spieler auftritt. Zum Beispiel als Vermittler im Nahen Osten oder im Atomstreit mit dem Iran. Die Türkei ist Mitglied der G20, der Gruppe der 20 wichtigsten Industriestaaten und Schwellenländer, und Ministerpräsident Erdogan verkauft sich seinen Anhängern erfolgreich als der Mann, der der Türkei internationale Beachtung, ja Bewunderung eingebracht hat. Heute bestimmt die Türkei die internationale Tagesordnung. Heute gibt es eine Türkei, an deren Lippen man hängt. Was sagt sie wohl? Heute gibt es eine Türkei, die vom Ausland sorgfältig beobachtet wird. Welche Haltung nimmt sie wohl ein? Heute gibt es eine Türkei, welche die Hoffnung verkörpert für die Unterdrückten, die Geschädigten, die an den Rand gedrängten, die Flehenden, die Hilfesuchenden im Nahen Osten, auf dem Balkan und im Kaukasus. Das kommt gut an bei den Frauen, die bei den Wahlveranstaltungen von Tayyip Erdogan immer ganz vorne platziert werden. Viele von ihnen tragen Kopftücher, aber längst nicht alle. Auch da will Erdogan ein klares Signal setzen. Ein Kopftuch darf tragen, wer das will. Das war bislang nicht der Fall. Seit der Zeit von Staatsgründer Kemal Atatürk ist die Religion dem Staat untergeordnet und es gilt die Regel, dass in den Ämtern und an den Lehranstalten keine Kopftücher getragen werden dürfen. Die AKP will dieses Verbot abschaffen, spricht von der freien Wahl der Frauen und von Menschenrechten. Und dennoch misstrauen viele Frauen Tayyip Erdogan, zum Beispiel die Frauenrechtlerin Canan Arın. Canan Arın sieht in der Abschaffung des Kopftuchverbots mehr als eine religiöse Liberalisierung. Sie fürchtet vor allem um die Gleichberechtigung der Frauen, die Staatsgründer Atatürk einst von oben befohlen hatte. Für sie gibt es keine gemäßigten Islamisten.
Ya benim olursun ya kara toprağın diye Türkiye'de bir atasözü vardır.
Es gibt in der Türkei folgendes Sprichwort: Entweder du gehörst mir oder der schwarzen Erde. Dies drückt die patriarchalische Mentalität vieler unserer Männer aus. Mit der Zunahme des religiösen Konservatismus nimmt auch diese Mentalität wieder zu.
Muhafazakarlaşmakla birlikte çok daha fazla artmakta diye düşünüyorum.
Die schwarze Erde. Angesichts der vielen Opfer, sogenannte Ehrenmorde, eine ganz reale Bedrohung. Im Rahmen der Anpassung des türkischen Rechtssystems an europäische Normen wurde die bis noch vor nicht allzu langer Zeit bestehende faktische Straffreiheit im Falle von Ehrenmorden von der AKP-Regierung allerdings aufgehoben. Aber die grausige Praxis, dass ein Familiengericht eine Frau, die fremdgegangen ist oder sich sonst nicht an die strengen sozialen Normen hält, zu Tode verurteilt wird, und dass ein junges Familienmitglied dieses Urteil dann auch ausführt, das hat vor allem im Zuge der Migration innerhalb der Türkei zugenommen. Die Menschen aus traditionellen Verhältnissen sind in der Großstadt orientierungslos. Manche von ihnen reagieren extrem auf die Spannung zwischen althergebrachten Lebensweisen und der Moderne. Es wäre trotzdem verfehlt, die Ehrenmorde und andere Exzesse mit der Aufwertung Anatoliens gleichzusetzen, wie sie die AKP vorantreibt. Von der breiten Öffentlichkeit, auch von der Mehrheit der AKP-Anhängerschaft, werden die Ehrenmorde jedenfalls nicht toleriert. Canan Arın hat dennoch große Angst vor der AKP und sie begründet ihre Angst mit einer offiziellen Statistik.
Adalet Bakanlığı'nın web sitesinde yayınlanan istatistiklere göre
laut einer auf der Internetseite des Justizministeriums veröffentlichten Statistik hat sich die Zahl von gegen Frauen gerichteten Gewalttaten während den letzten 7 Jahren um 1400% erhöht. Ich bin überzeugt, dass diese Zunahme mit dem konservativen Trend zusammenhängt. Die Zunahme der häuslichen Gewalt in der Türkei wird auch von anderen Quellen bestätigt. Dass dies aber auf das konservative Gesellschaftsbild der AKP zurückgehe, scheint eine zumindest problematische Schlussfolgerung zu sein. Nicht für Canan Arın, für sie ist Tayyip Erdogan das Feindbild schlechthin.
kendi ifadesiyle kadın erkek eşitliğine inanmıyorum dedi.
Erdoğan hat selbst gesagt, dass nicht an die Gleichheit von Frau und Mann glaubt. Und dieser Glauben widerspiegelt sich in seiner gesamten Politik. Achten Sie mal darauf. Obwohl die Zahl der Gewalttaten gegen Frauen so stark zunimmt, unternimmt nichts dagegen. Hat sämtliche Probleme auf das Recht der Frauen reduziert, ein Kopftuch tragen zu dürfen. Unverfroren propagieren seine Leute dagegen überholte, scheinbar religiös motivierte Gesellschaftsmodelle. Vorgestern noch hat eine Beraterin von zwei AKP-Gemeindeverwaltungen vorgeschlagen, dass es den Männern in der Türkei wieder erlaubt sein sollte, 4 Frauen zu heiraten. Davor hat ein anderer Politiker der AKP gefordert, dass die Imame das Recht bekommen sollten, Ehen zu schließen. Seitdem die Türkei in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts das schweizerische Zivilrecht übernommen hat, sind nur vom Standesamt geschlossene Ehen gültig. Das Fazit von Canan Arın:
Türkiye AKP başa geldiği zaman bizim korkularımız doğrultusunda.
Die Türkei bewegt sich, seitdem die AKP regiert, eindeutig in Richtung eines islamistischen Staates. Wir sehen, dass sie konkrete Schritte unternehmen, islamisches Recht zur Anwendung zu bringen. Der Wirtschaftswissenschaftler und Politologe Professor Aktar kennt diese Argumentation. Er weiß um die Ängste vieler Frauen und möchte gerade deshalb einen schnellen Anschluss der Türkei an die EU, in der Hoffnung, dass die EU das Abdriften der Türkei in einen autoritären islamischen Staat verhindert.
The European values, standards, norms are still needed.
Die europäischen Werte und Normen sind sehr wichtig für den demokratischen Reformprozess. Ansonsten landen wir irgendwo zwischen China und Russland.
Half China, half Russia.
Es erscheint widersprüchlich. Einerseits wirkt die Regierung der AKP gezielter denn ihre Vorgängerinnen auf einen EU-Beitritt hin. Auf der anderen Seite missachtet sie andauernd und massiv die Meinungsfreiheit. So wurden gerade in jüngster Zeit mehrere Journalisten aufgrund regierungskritischer Artikel ins Gefängnis gesteckt. Einer davon sogar wegen eines Manuskriptes auf seinem Computer, das er noch gar nicht publiziert hatte. Für Professor Aktar ist aber nicht die drohende Islamisierung das wichtigste Hindernis für die Modernisierung der Türkei, sondern das ungelöste Kurdenproblem.
The problem number one of this country is the Kurdish problem, of course. The Kurdish problem.
Problem Nummer eins ist der Kurdenkonflikt. Was immer bei den Wahlen herauskommt, wenn die neue Regierung die Kurdenfrage nicht löst, dann wird das Land immer unstabil bleiben.
Turkey won't reach a sustainable stability.
Erdogan weiß dies und geht in den Kurdengebieten im Südosten des Landes in die Offensive und wirbt um Stimmen. Dabei muss er sich gegen die kurdische BDP behaupten, die bei den letzten Wahlen beinahe die Hälfte der kurdischen Stimmen erreichte, aber an der nationalen 10%-Hürde scheiterte und damit den Einzug ins Parlament verpasste. Erdogan wollte die Kurden in seinen Wirtschaftsboom integrieren, doch wirklich gelungen ist es nicht. Zwar hat auch der kurdische Osten vom Wirtschaftsboom der letzten Jahre profitiert, doch das Gefälle zwischen dem aufstrebenden Westen des Landes und dem Osten ist immer noch viel zu groß. Dazu meint der Wirtschaftsprofessor Cengiz Aktar:
Well, I mean, he thinks that the problem can be solved by economic means.
Erdogan denkt, dass die Kurdenfrage mit wirtschaftlichen Mitteln lösen kann. Das ist eine Illusion, auch angesichts des stark gewachsenen kurdischen Selbstbewusstseins.
Aware and keen of their identity.
Offen fordern die Kurden inzwischen eine regionale Autonomie und geben sich nicht mehr zufrieden mit fakultativen Sprachunterricht. Sie wollen als Kurden nicht nur wahr, sondern auch ernst genommen werden und haben ganz offenkundig keine Angst mehr davor, als Terroristen abgetan zu werden. Mit einem Anteil von 15% der türkischen Wählerschaft haben die Kurden durchaus Gewicht. Darum haben auch die anderen Parteien die Kurden entdeckt. Die Republikanische Volkspartei, die sich immer gegen einen Dialog mit den Kurden gesträubt hatte, weil es aus ihrer Sicht gar keine Kurden in der Türkei gäbe, wird inzwischen ganz offen mit kurdischen Politikern die Stimmen der Kurden im Osten des Landes. Im Osten dürfte Erdogan diesen Kampf die kurdischen Stimmen schon heute verloren haben. In den Augen vieler Kurden hatte seine Glaubwürdigkeit verloren, über die noch vor einem Jahr verfügte, als eine politische Lösung des Kurdenkonflikts in Aussicht gestellt hatte. Momentan wird auch wieder gekämpft in den Bergen von Südostanatolien. Entsprechend stark hat in den letzten 3 Wochen die Spannung zugenommen. Bei Feuergefechten wurden 17 PKK-Kämpfer und 3 Polizisten getötet. Im Gegensatz zu früher werden die Leichen der getöteten PKK-Kämpfer nun allerdings nicht mehr in Massengräbern an unbekannten Stellen verscharrt, sondern regulär den Familien ausgehändigt. Das ist eine Verbesserung. Die politischen Folgen sind aber beachtlich. Die 17 Beerdigungen wuchsen alle zu Protestdemonstrationen mit insgesamt über 100.000 Teilnehmern aus. In Diyarbakir, in Sirt und in Hakkari sind aus Protest an mehreren Tagen die Geschäfte geschlossen geblieben. In Hakkari mussten Anhänger der AKP aus der Nachbarprovinz Van herangefahren werden, als Erdogan dort in der vergangenen Woche kurz erschien. Ansonsten hätte er vor leeren Reihen gesprochen. Der Kandidat für die kurdische BDP, die Partei für Frieden und Demokratie, Ertuğrul Kürkçü, meint,
bölgede seçilmiş belediye başkanları, onların politik partileri, Barış ve Demokrasi Partisi, Demokratik Toplum Kongresi gibi güçler bir kenara bırakılarak.
Wir sehen, dass die AKP dazu neigt, im Südosten die kurdischen Kräfte auszugrenzen. Gewählte Bürgermeister werden ausgebotet, die Partei für Frieden und Demokratie zeitweise sogar von den Wahlen ausgeschlossen. So kommt keine Verständigung im Kurdenkonflikt zustande. Ich denke, dass die AKP-Regierung eine Konfrontation in Kauf nimmt.
Ben AKP'nin şimdilik çatışmayı göze aldığını düşünüyorum.
Wenn Kürkçü von den Kräften der Kurden spricht, meint auch die PKK, deren Führer Abdullah Öcalan eine lebenslängliche Gefängnisstrafe auf der Gefangeneninsel Imrali verbüßt. Wieso kann die Türkei mit der Hamas in Gaza verhandeln, nicht aber zu Hause mit der PKK? Diese Frage wird immer wieder gestellt. Die Kurden empfinden es jedenfalls als Hohn, dass Erdogan sich im Gazastreifen für die Rechte des palästinensischen Volkes einsetzt, zu Hause im Kurdengebiet aber das genaue Gegenteil dessen tut, was er von Israel fordert. Im wirtschaftlich aufstrebenden Kayseri wird dieser Widerspruch aber nicht wahrgenommen.
Bugün Orta Doğu sokaklarında, caddelerinde Şükran Türkiye nidaları var.
Im Nahen Osten klingt in den Straßen die Parole Şükran Türkiye, das heißt Danke Türkei. Es gibt eine Türkei, die nicht mehr zu halten ist. Es gibt eine Türkei, die nicht wie der Rest der Welt den Palästinensern den Rücken kehrt, sondern die sich mutig, tapfer und human an die Seite Palästinas stellt. Heute gibt es eine Türkei, die nicht tatenlos bleibt und die nicht schweigt zur Piraterie Israels, sondern die laut wird, die ihr Recht einfordert, die Gerechtigkeit verlangt, die die Piraten in die Schranken weist. Es steht vieles auf dem Spiel bei diesen Wahlen. Das Militär, das bislang die stärkste Macht im Land war, ist entmachtet worden. Im sogenannten Ergenekon-Prozess wurden hohe Militärs und Gegner der Islamisten als potenzielle Putschisten angeklagt und teilweise eingekerkert. Ihnen wird vorgeworfen, den Sturz der Regierung Erdogan vorbereitet zu haben. In der Geschichte der türkischen Republik hat das türkische Militär insgesamt 4-mal in die Politik eingegriffen. Allein schon die Tatsache, dass Erdogans AKP im politischen Islam wurzelt und dies auch nicht dementiert, hätte in der Vergangenheit das Militär auf den Plan gebracht. Dies wäre heute, nach Aufdeckung des Ergenekon-Skandals, undenkbar. Man könnte also von einem demokratischen Fortschritt sprechen. Gäbe es nicht ernsthafte Zweifel daran, dass es im Ergenekon-Verfahren mit rechten Dingen zu und her geht. Ertuğrul Kürkçü, der Kandidat der pro-kurdischen BDP, meint dazu,
peki bu ben Ergenekon davasının şimdiki gidişi itibariyle.
Juristisch gesehen wird das Ergenekon-Verfahren versanden. Nicht weil ich meine, dass die Angeklagten unschuldig sind. Meines Erachtens ist es sogar sehr wahrscheinlich, dass sie die Regierung haben umstürzen wollen. Etwas zu wollen, ist aber noch nicht identisch mit etwas getan zu haben. Ich bin der Ansicht, dass es keine ausreichenden Beweise für einen Umsturzversuch gibt, selbst wenn diese Leute darüber nachgedacht haben. Ein gerechtes Verfahren wird es so nicht geben können. So oder so ist Kürkçü der Meinung, dass die Gefahr eines fünften Militärputsches heute gebannt ist.
Bizim kamu denetiminden uzak bir güvenlik operasyonu ile memleketin baskı altına alınması.
Ich bin der Ansicht, dass sich die Gefahr eines Eingriffes verschoben hat. Dieses Instrument, das früher in den Händen der Militärs lag, liegt nun in den Händen der Regierung. Die Polizei hat den Platz des Militärs eingenommen. Mit willkürlichen Verhaftungen, Verfolgung und Unterdrückung setzt die Polizei die Opposition unter Druck. Auch die Medien werden unter Druck gesetzt, indem die Regierung die Steuerfahndung gezielt auf die Verleger ansetzt, um die Medien so zu beeinflussen. So wurde zum Beispiel die einst einflussreiche Doğan-Gruppe mit exorbitanten Steuerforderungen an den Rand des Ruins getrieben. Zur Presse- und Meinungsfreiheit hat Tayyip Erdoğan jedenfalls ein gespanntes Verhältnis. Unter der AKP hat eine geradezu dramatisch anmutende Verschiebung der Machtverhältnisse begonnen. Die Generalität und Medienzare, die gemeinsam jahrzehntelang bestimmten, was in der Politik noch durchging und was nicht mehr, haben ihren traditionellen Einfluss weitgehend verloren. Dass das Militär einen Großteil der früheren Macht eingebüßt hat, könnte allerdings eine Lösung der Kurdenfrage erleichtern. Denn die Armeeführung hat sich immer vehement gegen eine friedliche Lösung dieses blutigen Konfliktes gesperrt. Ein Hoffnungsschimmer also, Ertuğrul Kürkçü. Ich gehe davon aus, dass es nach den Wahlen eine neue Verfassung gibt. Und wenn es eine neue Verfassung gibt, dann kommt es in der Kurdenfrage zu einer Verständigung. Es wird sogar eine Generalamnestie auf die Tagesordnung kommen. Mit dem Ergenekon-Verfahren haben einige zentrale Figuren aus dem Militär ihre Macht verloren. Erdoğan hat tatsächlich versprochen, die vom Militär anfangs der 1980er Jahre diktierte Verfassung nach den Wahlen völlig neu zu schreiben. Er braucht diese neue Verfassung auch, um die Annäherung an Europa weiterzubringen. Die Kurden hoffen auf eine Aufwertung, weil die EU für sie Gleichstellung verlangt. Erdoğans Anhänger versprechen sich von einer neuen Verfassung daher bereits den lange ersehnten Durchbruch der Demokratie. Seine Gegner vermuten dahinter allerdings den Versuch, auf schleichendem Wege einen Gottesstaat zu errichten. Die Fronten sind verhärtet, die Positionen unversöhnlicher denn je zuvor. Es gibt Gegner der AKP, die behaupten, dass der Gebetsaufruf in Istanbul lauter geworden sei, seit Erdoğan am Ruder ist. Sicher ist, dass die Muezzins in Istanbul besser ausgebildet wurden und der Gebetsaufruf korrekter wurde, zumindest aus islamischer Sicht. Die Türkei hat sich unter der Regierung der AKP stark gewandelt. Sie erlebt einen gewaltigen Wirtschaftsboom und ist durch die Beitrittsverhandlungen auch politisch näher an Europa gerückt. Daran besteht kein Zweifel. Auf der weltpolitischen Bühne hat sie Statur gewonnen. Zugleich ist die Türkei nach innen konservativer geworden und, zumindest was die zivilen Freiheiten angeht, doch wieder weiter von Europa abgerückt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.